So, ich starte mit einer Frage. Wer von euch ist mit Geschwistern aufgewachsen oder wächst aktuell mit Geschwistern in einem Haushalt auf? Also wer ist alles in einem Haushalt mit Geschwistern aufgewachsen? Jawohl, streckt die Hände nur hoch, nicht so, ist keine Schande. Da kann man schon zeigen. Jawohl, wunderbar. Gut, lass mal die Hände oben. So, und jetzt bitte ich mal alle, die Hände runterzunehmen, die denken, dass sie tendenziell weniger im Haushalt geholfen haben wie ihre Geschwister. Okay, also ein paar wenige sind sich ihrer Faulheit bewusst, das ehrt euch, aber alle anderen halten die Hände hoch. Danke, jetzt könnt ihr sie runternehmen. Sehr aufschlussreich, gell? Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, bin der älteste von 4 Geschwistern und so gefühlt war ich eher auch immer der Märtyrer der Haus- und Hofarbeit, der die Last der Verantwortung und der Tätigkeiten auf seiner Schulter getragen hat. Jetzt bin ich inzwischen älter, meine Frau und ich, wir haben 5 Kinder bekommen, die meisten haben schon fast wieder den Abflug gemacht, aber ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach, die Hausarbeit gerecht zu verteilen. Ich vermute, es wäre einfacher, eine Rakete zu bauen, mit der Rakete zum Mars zu fliegen, dort eine Milchfarm zu gründen, um mit 1 Liter Marsmilch zurückzukommen und die teuer zu verkaufen, als die Hausarbeit gerecht zu verteilen. So komplex. Jeder hat ständig das Gefühl, er macht am allermeisten. Gell? Und es haben sich bedeutend mehr Leute hier gestreckt, wie es eigentlich von der Logik her richtig wäre. Das gehört dazu. Offensichtlich haben wir Menschen den Eindruck, dass das, was wir tun, bedeutender ist als das, was die anderen tun. In der Psychologie kennt man da den Effekt. Das heißt, selbstwertdienliche Verzerrung. Oder wie heißt es? Ich habe es noch auf Englisch. Dennis, gibst du mir mal die Folie bitte. Das ist die übernächste Folie. Genau. Das Self-Serving Bias oder die selbstwertdienliche Verzerrung. Das bedeutet so viel wie, dass wir Menschen das, was wir selber tun, immer als sehr viel größer, bedeutender und wichtiger erachten, als das, was die anderen tun. Leuchtet ja irgendwie ein. Das brauchen wir für unser Ego, das tut uns gut. Man kann das ja übrigens auch messen. Arbeit ist ja, die allermeisten von uns werden ja für messbare Arbeit bezahlt. Und es ist so, wenn man es gibt Ehepaare, die sagen von sich, wir machen die Hausarbeit gemeinsam. Wir machen 50-50 bei der Hausarbeit. Jetzt kann man ja Ehepaare, die sagen, wir machen 50-50, da kann man ja messen, wer macht wie viel Arbeit im Monat. Und was dann dabei rauskommt, das seht ihr jetzt hier auf der Folie. Also, wenn Ehepaare sagen, wir machen gleich viel im Haushalt, dann heißt es messbar, im Monat für die Frau, sie macht 10,6 Stunden und der Mann macht 6,7 Stunden. Beide sind der Meinung, wir teilen uns die Arbeit. Sehr aufschlussreich, oder? Ich denke, die Lösung liegt darin, dass Männer sehr viel effizienter arbeiten. Nein, sorry. Der musste raus, aber der war vielleicht nicht so klug. Offensichtlich sehen wir hier, Männer sind noch stärker dieser selbstwertdienlichen Verzerrung unterworfen. Also wenn wir was tun, dann tun wir nicht noch irgendwas, wir retten die Welt. Gell? Wenn wir ein Bügeleisen auch nur von A nach B tragen, dann haben wir die Wäsche gemacht. Gell? Wenn wir abspülen, dann haben wir eigentlich den kompletten Haushalt alleine geschmissen. Das ist unser Problem. Und hier haben wir es hier schwarz auf weiß. Ich hoffe nur, es gibt ja immer auch Ausnahmen, dass es jetzt nicht dazu führt, dass in den wenigen Haushalten, wo es andersrum ist, der Mann jetzt auch noch malträtiert wird im Sinn von, hast ja gehört in der Predigt, du machst sowieso viel zu wenig. Das hoffe ich nicht, dass das passiert. Aber diese selbstwertdienliche Verzerrung ist natürlich ein Riesenthema. Ist übrigens auch in einer Kirche, die vor allem von Ehrenamtlichen geschmissen wird, ein Riesenthema. Also wenn der psychologische Effekt ist, dass jeder immer meint, das, was er tut, ist am allerwichtigsten und am allerbedeutendsten und hier tun ganz viele Leute ganz viel, dann geht es gar nicht anders, als dass es zu großen Spannungen führt. Und das tut es auch tatsächlich immer wieder. Ist jetzt aber nicht unser Thema. Wir gehen jetzt in eine Predigtserie. Wir starten eine neue Predigtserie zum Thema Freundschaft mit Gott. Es geht über Gottes Gegenwart, seine Güte und Nähe zu erleben. Und ich finde das ein ganz großartiges Thema, weil das ist die Mitte für mich, die Mitte von dem, was es heißt, Christ zu sein. Gell? In einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung mit Jesus zu sein, ihn zu erleben, ihm nahe zu sein. Und ich empfinde, das ist das größte Glück, aber eben auch die größte Herausforderung für mich als Christ. Wir starten, indem wir ein Kapitel aus der Bibel lesen, aus dem sogenannten Lukas-Evangelium. Ich habe euch den Lukas hier mitgebracht, zumindest wie man ihn auf einer Ikone darstellt, den heiligen Evangelisten Lukas. Ich muss es ein bisschen erklären. Ich führe das hier für einen Moment aus. Wie ist die Bibel entstanden? Die Bibel besteht aus ganz verschiedenen Büchern. Und manchmal meint man ja so, da saßen Leute, die waren irgendwie so ein bisschen so halber mit verrollten Augen irgendwie und haben dann irgendwas aufgeschrieben und das war dann die Bibel. Lukas, der war Arzt, so sagt es die Überlieferung, und den hat es gestört, dass es wie kein einheitliches Buch über Jesus gibt. Und hat er sich die Mühe gemacht, das kann man nachlesen auch im Lukas-Evangelium, er hat es ja auch transparent gemacht, sämtliche Artikel und Schnipsel und Kommentare, die es zu seiner Zeit über Jesus gab, zu sammeln. Also er hat Leute gefragt, hat Interviews geführt, hat da mal was gelesen, hat sich das alles auf den Schreibtisch gelegt, gell? Alles, was er über Jesus gefunden hat. Und dann hat er das redaktionell bearbeitet und hat sich überlegt, wie muss ich das jetzt arrangieren, wie muss ich das jetzt sortieren und hat das Ganze dann zu einem Buch zusammengefasst, hat dieses Buch veröffentlicht, das Lukas-Evangelium, das wurde dann auch gleich ein Bestseller und hat es dann sogar in die Bibel geschafft. Also wenn wir zum Beispiel das Lukas-Evangelium lesen und die einzelnen Abschnitte lesen, dann steckt nicht nur in den einzelnen Abschnitten eine Botschaft, sondern auch darin, wie das Ganze arrangiert wurde. So hat Lukas uns sozusagen auch noch etwas zu sagen. Und das ist wichtig für unser Thema heute. Wir sind in Lukas Kapitel 10. Und dort erzählt Jesus eine Geschichte, da gibt es eine Diskussion darüber, wer ist mein Nächster, wer ist mein Bruder. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte von einem Mann, der nachts in Überlingen am Bahnhof war und abgestochen wurde. Der wurde einfach abgestochen und lag dann da blutend. Und dann kam jemand von der Diakonie vorbei und sieht den, hat es aber eilig und dann rennt weiter. Und dann kommt ein evangelikaler Pastor, so wie ich, sieht den und rennt weiter. Und dann kommt ein Moslem, der gerade Feierabend hat, der irgendwie auf dem Bau schafft, Gipser ist, und er sieht den da und er ruft den Krankenwagen, sitzt mit dem Krankenwagen, geht mit hinein ins Krankenhaus und schaut, dass der Mann wieder geheilt wird, dass es dem wieder gut geht. So hat Jesus die Geschichte erzählt, beziehungsweise so würde er sie heute erzählen. Und das Fazit dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter ist folgendes. Jetzt haben wir es hier auf der nächsten Folie. Dann geh und mach du es ebenso, sagt Jesus zu dem Pharisäer. Also er sagt, worauf kommt es im Glauben an? Im Glauben kommt es eben nicht nur darauf an, wie man sich kleidet, wer man ist, wie man redet, wie man betet, wie viel Bibelverse man auswendig kann, sondern es geht ums Tun. Entscheidend ist das, was man tut. Entscheidend ist, dass dein Nächster etwas von dir hat, dass dein Nächste deine Liebe spürt. So endet dann diese Geschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter. Und dann geht Lukas her und stellt uns eine Frau vor, eine richtige Schafferin. So kann man das, glaube ich, sagen bei uns. Gell? Das ist jetzt der nächste Abschnitt, das ist diese Frau. Das ist so eine Frau, die gibt es bei uns in der Gemeinde, gibt es einige von dem Exemplar. Ich habe die auch bei mir in der Familie. Meine Ehefrau geht auch schon ein bisschen in die Richtung. Die gibt es auch viel auf dem Land. Das sind Frauen, die packen an. Gell? Die schaffen, wenn die eine Not sehen, dann springen die rein. Wer mit so einer Frau verheiratet ist als Mann, der kommt nie auf 6,7 Stunden. Der ist unmöglich. Der ist bei minus 2, weil die macht nämlich auch noch den Reifenwechsel und die Wartung der Heizung auch noch. Gell? Also der hat noch sozusagen, da wird noch was freigesetzt. So, das sind so Frauen, die packen an, gell? Die schaffen was. Und wir sehen ja, jawohl, das ist was Gutes, das ist sinnvoll. Und dann erzählt uns Lukas die Geschichte, entweder hat er sie selber von jemand gehört oder war dabei oder hat es aufgeschrieben und es geht so los. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Das Dorf heißt Bethanien, das wissen wir aus anderen Evangelien. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Hier haben wir die Martha. Und ist ja auch klar. Gell? Wir wissen nicht so genau, haben die sich schon gekannt oder nicht. Da gab es Beziehungen. Das lesen wir in anderen Evangelien. Aber vielleicht haben sie sich auch da erst kennengelernt. Also Jesus mit seiner Entourage ist hier in diesem judäischen Land unterwegs. Männer, Frauen, was da alles dabei ist. Die sind müde, die sind hungrig, die kommen in dieses Dorf. Und eben wie sie halt ist, die Martha. Gell? Das ist eine Schafferin. Die sieht es, die sieht die Leute, die haben Hunger. Die brauchen Obdach, die brauchen was zu essen, die brauchen was zu trinken. Da wird gar nicht lang überlegt. Die hat nicht mal sozusagen, da gibt es gar keinen Denkprozess zwischen, kommt her, ich kümmere mich und soll ich das überhaupt tun? Ist das Haus sauber? Die Frage stellt sie sich nicht. Die Tür wird aufgerissen, alle rein und setzt euch mal, lasst euch mal nieder. Ich sorge dafür, dass ihr was zu essen bekommt. Das ist die Martha. Und es ist eine großartige Eigenschaft. Das ist was ganz Fantastisches, gell? Sich um Jesus zu kümmern, Jesus aufzunehmen, gell, sich hinzugeben, gell, einfach für die Leute da zu sein. Jesus sagt mal im Matthäusevangelium Folgendes, gell, und dann muss dann nur um damit wir ein bisschen spüren, welche Bedeutung das hat, was die Martha hier tut. Jesus sagt, wer einen ganz unbedeutenden Menschen, gell, einem der Geringsten, auch nur einen Schluck kaltes Wasser zu trinken gibt, kein Paulaner, Spezi, kein Alkohol, nichts, nur Wasser, kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, weil er zu mir gehört. Ich versichere euch, wer das tut, wird ganz gewiss nicht leer ausgehen. Also wenn einer den kleinsten Brüdern von Jesus nur einen Schluck Wasser gibt im Sommer, gell, dann gibt es schon einen großen Lohn. Wie viel mehr dann für die Frau, die Jesus samt Gefolge aufnimmt und sich um den kümmert, für den kocht, sorgt dafür, dass der es gut hat, dass die sich ausruhen können, dass die einfach wieder gestärkt werden. Wie viel mehr? Die Frau macht sich hier unsterblich. Sie macht sich wirklich unsterblich. Sie macht sich geistlich unsterblich, aber auch ganz praktisch. Hier ist ja gerade das Thema über Nobelpreisträger und wer den kriegt und wer den bekommen sollte und so weiter. In 200-400 Jahren wird niemand mehr über diese Nobelpreisträger reden. Da wird man über gar niemand mehr reden aus unserer Zeit. Aber über diese Frau wird man immer reden, bis Jesus wiederkommt. Sie hat sich wirklich unsterblich gemacht hier mit dieser ganzen Aktion, dass sie bereit ist, Jesus aufzunehmen und sich um Jesus zu kümmern. Der kleine Haken dabei ist natürlich, wenn man sagt, kommt rein, ich kümmere mich um euch. Und wenn man dann so hohe Ansprüche hat, dass es die Carbonara-Soße vom Aldi nicht tut, sondern dass es da noch ein gescheites Essen sein muss, das artet immer in Arbeit aus. Gell? Und die Martha hat halt eben auch nur zwei Hände. Aber glücklicherweise hat sie noch eine Schwester. Gell? Allerdings arbeitet die lieber mit den Ohren. Das hören wir jetzt hier im nächsten Vers. Die Martha hatte eine Schwester mit Namen Maria. Diese setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha war dagegen voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Eigentlich nicht schwer, sich das vorzustellen. Gell? Alle, die mit Geschwistern aufgewachsen sind, kennen diese Situation. Gell? Einer chillt, der andere arbeitet. Genau so läuft es hier. Gell? Und die Martha, die schafft, die hat ja richtig hier was zu tun. Gell? Die schält die Kartoffeln, die es noch nicht gab zu der Zeit, holt die Tomaten und die Paprika und merkt, Mensch, jetzt geht noch, muss zum Nachbar gehen, geht in den Garten hin und her. Dummerweise muss sie immer wieder an der Maria vorbeilaufen. Wäre sie da nur in der Küche für sich, wäre das nicht so schlimm. Aber jetzt muss sie raus in den Garten, dann muss sie zu den Hühnern. Jedes Mal läuft sie bei der Martha vorbei und jedes Mal schwillt ihr der Hals ein bisschen mehr an. Anders kann man es nicht sagen. Gell? Die sieht die da sitzen und so schön lächeln, so entspannt im bunten, der bunten Bluse, gell? Und sie in der Schürze, gell, ist da am Machen und am Wuseln. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Ich kenne das. Also zum Beispiel, als ich ein junger Mann war und meine Klassenkameraden waren im Oschbad, im Strandbad und ich musste da auf dem Hof helfen, war schon irgendwie so ein wieso muss ich jetzt da helfen? Gell? Vielleicht geht es dir so, wenn du die Hausarbeit machen musst und dein Partner oder Partnerin ist wieder mit Freunden unterwegs und du denkst, das sind ja gar nicht meine Zehennägel, die ich da aufsaugen muss gerade. Warum muss ich das eigentlich machen? Gell? Ich kann mir vorstellen, manche kennen das auch aus unserer Kinderkirche. Gell? Woche für Woche kümmere ich mich eigentlich um die Kinder und die Eltern, die machen sich hier einen entspannten. Gell? Woche für Woche sitzen die da oben und ich hänge mich da rein. Gell? Das kann schon sehr frustrierend sein. Oder wie ich von einer Erzieherin gehört habe, wenn die Mütter schon in der Reiterhose kommen, aber das Kind ganz schnell weggebracht werden muss, damit sie auf den Reiterhof kommen. Ich kann das schon nachvollziehen, dass da der Hals für einen Moment ein bisschen dicker wird. Und es ist hier das Thema der Martha, die schafft und tut, gell, und dann eben alles da und dann fällt ihr ein Ei runter. Gell, das passiert halt auch noch in der Hektik und ich glaube, dann reicht's. Dann reicht's. Und dann stürmt sie ins Wohnzimmer und stellt sich hier vor Jesus hin, baut sich vor Jesus hin auf und sagt zu Jesus, Herr, gell, Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Ist dir das eigentlich egal, dass ich hier die Einzige bin, die arbeitet? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Ist schon sehr interessant, was hier passiert. Gell? Also, dass der Martha der Kragen platzt, ich kann es nachvollziehen. Komplett gehe ich mit. Jetzt, die Vorgehensweise ist sehr interessant. Jetzt geht sie ja nicht zu Maria und sagt zu Maria, du könntest mir jetzt auch ein bisschen helfen oder würdest du mir bitte helfen oder könntest du bitte den Salat rüsten oder was auch immer, könntest du bitte wenigstens den Tisch decken oder so, irgendwas kann man ja auch in einem vorwurfsvollen Ton machen, dass es alle mitbekommen. Nein, sie geht direkt zu Jesus, gell, zur männlichen Autoritätsperson im Haushalt. Kommt mir vor wie zwei kleine Kinder, gell? So, die da in ihre Vergangenheit zurückfallen und sagt, sag du doch ihr, dass sie mir helfen soll. Das ist doch Unrecht, das ist doch ungerecht. Und so geht's ein bisschen bei den Schaffern, gell? Die sagen, jawohl, das machen wir und dann stecken sie drin und dann merkt man, ah, so toll ist es dann doch nicht. Und so ganz edel und rein sind die Motive dieser Schaffer ja auch selten. Gell? Da hat es ja auch noch andere Motive drin. Und irgendwie will ich ja auch gesehen werden. Und will ich ja auch, dass Jesus mich lobt und dass Jesus mich sieht. Gell? Und das kommt jetzt hier, das platzt hier halt raus, weil alles für einen Moment zu viel wird. Fragt man sich, wie wird Jesus jetzt mit dem umgehen? Ich meine, der Mann hat ja wahrscheinlich Hunger. Der will ja jetzt ja nicht seine Mahlzeit gefährden. Denke ich mal, wenn ich Jesus wäre, würde ich jetzt natürlich sicherstellen wollen, als allererstes, dass das Essen passt und dann würde ich versuchen, den Konflikt zu lösen. Wie wird Jesus hier mit dieser Situation umgehen? Und jetzt wird es interessant, gell? Ich kann mir vorstellen, im Haus ist es mucksmäuselstill, die Martha steht da, Schweiß tropft runter, die Maria sitzt da, ihr ist auch nicht mehr ganz wohl. Alle schauen auf Jesus, was wird er sagen? Was wird Jesus sagen? Und dann kommt die Antwort von Jesus. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Aber nur eines ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, das ihr niemand wegnehmen kann. Schon ziemlich heftig, gell? Ich denke nur so, meine Theorie ist, die Maria ist die jüngere Schwester. Ich bin der ältere Bruder. Und Jesus stellt sich hier auf eine Art auf die Seite der Maria und sagt, sie hat in dem Moment genau das Richtige getan. Und gleichzeitig kann ich mich so andocken an das, was Jesus zur Martha sagt. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Ehrlich gesagt, so fühlt sich mein Leben im Moment an. Viele Sorgen, viel Zeug, viel zu tun, Rechnungen zu bezahlen, Projekte, Menschen, denen man helfen muss, Dinge, die kaputt gehen. Manchmal wache ich morgens auf, ich habe noch nicht mal die Augen auf und dann bam, 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 schießt mir alles in den Kopf, was ich noch erledigen will, was ich machen muss, was ich mir unbedingt aufschreiben muss, damit ich es nicht vergesse. Ich kann das schon andocken. Und ich glaube, auch in unserer Kultur, sind wir mehr oder weniger alle im Team Martha. Wir sind nicht alle unbedingt im Team Martha, weil wir so viel arbeiten, aber weil wir mit so viel konfrontiert sind. Ich habe gelesen, so ein junger Erwachsener ist so im Schnitt, schaut er sich jeden Tag zwischen 200 und 500 Kurzvideos an. Gell? So TikTok-Videos oder YouTube-Shorts oder Insta-Reels oder wie das alles heißt. Zwischen 200 und 500 kleine Videos. Gell? Das sind immer kleine Themen, kleine Geschichten, kleine emotionale Impulse. Das haben wir alles im Gepäck. Die ganze Werbung, die Begegnung. Dann sind wir Demokratie, ist auch anstrengend. Alles Riesenthemen. Viel, viel, viel. Von morgens bis abends ist es viel. Ja, das zeichnet uns aus. Ich glaube, da sind wir alle im Team Martha. Und dann sagt Jesus, aber nur eines ist nötig. Chaias steht da griechisch. Das heißt eigentlich so viel wie notwendig oder wichtig oder lebensnotwendig. Nur eines ist wirklich entscheidend. Nur eines ist wirklich bedeutend. Und das, liebe Martha oder liebes Team Martha, ist das, was Maria gewählt hat. Zeit mit Jesus zu verbringen. In seiner Gegenwart sein. Auf seine Stimme zu hören. Auf die Stimme Gottes zu hören. Das ist notwendig. Das ist nötig. Umso mehr, da wir alle im Team Martha sind und in so einer Kultur leben, umso wichtiger ist es, dass wir dieses eine, Zeit mit Jesus zu verbringen, zu Füßen von Jesus zu sitzen, nicht aus dem Blick verlieren. Wir sind gerade beim Thema Freundschaft mit Gott. Und ich würde sagen, diese zwei Frauen symbolisieren zwei Seiten der Freundschaft mit Gott. Und beides hat seine Berechtigung. Das ist die nächste Folie, da kann man das sehen. Beides hat seine Berechtigung. Beide verkörpern Aspekte der Beziehung zu Jesus. Und ich habe ja das auch eingeführt mit Lukas, um zu zeigen, das, was die Martha tut, das ist nicht schlecht, das ist auch nicht falsch. Aber es ist nicht das Entscheidende, das ist nicht das Notwendige. Zum Leben mit Jesus, zur Freundschaft mit Gott gehört Dienst, gehört Aktion, da gehört das Tun, das gehört unbedingt dazu. Aber das, was wirklich entscheidend ist, das ist das, was die Maria verkörpert, Gebet. Gebet, Kontemplation, Betrachten, Hören, Zeit mit Jesus verbringen. Das ist entscheidend. Eins ist nötig, sagt Jesus, dass wir uns immer wieder hinsetzen, auf Jesus hören, seine Stimme hören, uns ansprechen lassen, uns berühren und bewegen lassen von ihm. Und dann können wir auch dienen und alles andere tun. Das hat mich sehr bewegt, weil ich, ehrlich gesagt, mit runter von Gas, ich dachte schon, für den Titel muss ich mich schämen. Der kam aus einer Zeit, da konnte ich nicht abschätzen, in welchem Tempo ich jetzt gerade unterwegs bin. Deshalb hat mich das sowieso sehr bewegt. In dem Ganzen liegt nämlich ein Paradox drin, das ist der nächste Punkt. Zu Füßen von Jesus zu sitzen, erfordert Einsatz. Richtig seltsam, aber so geht es mir. Es ist leichter zu tun. Es ist leichter, mich treiben zu lassen. Es ist leichter, in Aktion zu sein, als wirklich innezuhalten, als mich wirklich zu Jesu Füßen zu setzen und auf ihn zu hören. Letzte Woche, da sind wir umgezogen, meine Frau und ich, und ich wollte da unbedingt, ich bin morgens aufgestanden und ich habe gedacht, ja klar, stille Zeit, wichtig. Egal, ich muss jetzt anfangen, ich will was erreichen. Gell? Und so ging das die ganze Woche. Das hat mir überhaupt nicht gut getan. Ich habe gemerkt, ich werde fahrig, ich werde hektisch, ich werde unruhig, ich werde nervös. Natürlich schaffe ich viel, aber es ist viel geschafft, aber es hat wenig Kraft. Ich brauche diese Zeiten. Und ich versuche mir die normalerweise jeden Tag, so gut es geht, zu reservieren. Aus diesen Zeiten strömt meine ganze Energie, da kommt alles raus, da sortiert sich mein ganzes Leben und mein ganzer Alltag. Aber es passiert nie von alleine. Ich sitze nie einfach plötzlich da und bete. Ich sitze nicht einfach irgendwo oder knie nicht irgendwo und höre auf Jesus oder lese in der Bibel. Passiert nie von alleine. Es braucht immer Einsatz, das braucht immer eine Entscheidung. Das Natürliche ist, ich lasse mich mitreißen, ich gehe einfach durch meinen Alltag und auch hier in der Kirche, ich helfe mit, ich bin dabei, ich bin am Start, Action den ganzen lieben langen Tag. Und sobald es mir langweilig wird, mache ich irgendein Gerät an und dann geht die Action weiter. Das ist so die natürliche Bewegung. Und deshalb meine ich, sagt Jesus, auch zu uns oder speziell zu uns, dieses eine ist nötig oder lebensnotwendig. Dienst, Action, Dinge für Jesus tun, das passiert fast von alleine. Aber sich hinsetzen, zur Ruhe kommen, Zeit für Jesus zu reservieren und auf seine Stimme zu hören, ihm mein Herz hinzuhalten, ihm zu sagen, was wirklich gerade in mir ist, welcher Schmerz und welche Trauer oder welche Freude. Das erfordert Einsatz. In einem gewissen Sinn ist es anstrengender, still zu sein, als mich durch den Alltag treiben zu lassen. Was, und für mich ist das, was die Martha tut, nichts anderes als Gebet. Hier geht es um Gebet. So ist Beten. Ich lasse mich nieder und bin Jesus gegenüber. Ich höre auf ihn, ich versuche in mein Herz reinzuhören, ich versuche einfach da zu sein und ganz wach bei ihm zu sein. Und Gebet erfordert, dass wir die Arbeit liegen lassen und dass wir die Stimmen um uns herum ignorieren. Das können wir hier von der Martha lernen. Von der Maria. Es einfach tun. Einfach tun. Ja. Gebet und Sabbat sind sehr eng voneinander, sehr eng miteinander verwandt. Der Sabbat, den Gott uns schenkt, ist eine Unterbrechung des Alltags. Reservierte Zeit für Gott. Und Gebet ist nichts anderes als eine Sabbatzeit mitten im Alltag. Eine Zeit, die reserviert für Gott ist. Was ich ein bisschen fies finde, ist, dass es Gott so leicht hat. Gell? Der schafft 6 Tage lang am Anfang und dann sagt er, sehr gut, alles fertig, jetzt kann ich Feierabend machen und jetzt machen wir Sabbat. Super Ding, oder? So würde ich mir das eigentlich auch wünschen. Gell? Ich mache alles fertig, dann gucke ich es an, sage, sehr gut, so, und jetzt mache ich einen Tag Pause. Aber da, an der Stelle, können wir uns nicht mit Gott vergleichen. Das funktioniert in unserem Leben nicht. Da geht es anders. Da höre ich einfach auf. Gebet ist immer Unterbrechung. Unterbrechung von Arbeit, Unterbrechung von Verpflichtungen, Unterbrechung von Vergnügung, von was auch immer ich gerade tue. Und selten kann ich sagen, sehr gut, Dan, das hast du jetzt sehr gut gemacht und jetzt kannst du dich Gott zuwenden. Meistens muss ich sagen, ich höre jetzt einfach auf, das ist ein Murks. Irgendwie werde ich das Problem morgen lösen müssen. Hier bin ich fertig, hier bin ich halb fertig, hier bin ich dreiviertel fertig, hier wäre ich gerne fertig. Egal, ich höre jetzt einfach auf, unterbreche meinen Alltag und habe dann einen Moment, wo ich mit Jesus verbringe. Darum geht's. Und da gibt's ja die vielen Stimmen, die mir erklären, warum das jetzt gerade nicht geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Maria so kaltblütig war und da ihre Schwester so ignorieren konnte, wie die da rumschafft und sie sitzt da einfach so bei Jesus. Das hat die sicher mitgenommen. Das hat die vermutlich auch in eine innere Spannung gebracht. Aber sie entscheidet sich für Jesus. Und das können wir von ihr lernen. Auch wenn die Stimmen sagen, nein, du musst jetzt eigentlich das tun und du solltest jetzt das tun und das solltest du tun und das wäre jetzt wichtig. Nein, ich bleibe jetzt einfach hier. Ich bin jetzt einfach bei Jesus. Darum geht's. Also es geht hier weniger darum, dass man Maria und Martha so gegeneinander ausspielt, sondern es geht darum, Prioritäten zu setzen und dass wir lernen, als Christen, als Menschen, die Freunde Gottes sind, in unserem Leben gute Prioritäten zu setzen, sodass diese Freundschaft erfüllend wird, beglückend wird und unser Leben wirklich prägt und verändert und wir dadurch auch das Leben anderer Menschen prägen und verändern. Einer meiner geistlichen Lehrer, der ist inzwischen verstorben, Franz Jalliksch heißt der, der hat so eine Prioritätenliste mal geschrieben in einem der Bücher. Ich habe die hier dabei, ich habe die, glaube ich, hier und da schon gezeigt. Die hängt über meinem Schreibtisch, Kaffeeflecken inklusive. Ist mir auch mal eine Tasse gegen die Wand gerauscht. Und er sagt Folgendes. Prioritäten für geistliche Menschen, für spirituelle Menschen, für Menschen, die in einer Freundschaft mit Gott leben wollen, sehen so aus. Wichtig ist, dass wir verstehen müssen, er sagt, das Wichtigste für einen Menschen ist das Gebet. Die Zeit mit Gott ist das Zentrum unseres Lebens und soll das Zentrum unseres Alltags sein. Gebet. Das ist ein Riesenanspruch, gell? Zu sagen, im Zentrum meines Lebens steht das Gebet. Nur eines ist nötig, nur eines ist notwendig. Das Gebet, Zeit mit Jesus. Wenn das im Zentrum steht, sagt er, dann ist das Wichtigste, dass wir genug schlafen. Wenn wer nicht genug schlaft, der kann nicht beten. Der schläft jedes Mal ein, wenn er beten will. Also es geht hier nicht um Schlaf an sich, sondern es geht darum, dass ich in den Rhythmus finde des Lebens, dass ich auch mal ruhig hinsitzen kann, ohne gleich einzuschlafen. Weil sonst kann ich nicht beten. Das zweite ist Bewegung. Und hier geht es eigentlich um den ganzen Körper. Hier geht es um den ganzen Leib. Geistliches Leben, Spiritualität hat immer mit unserem Körper zu tun. es findet immer in unserem Körper statt. Wenn wir den nicht bewegen, wenn wir den nicht pflegen, wenn wir nicht auf uns achten, können wir auch nicht beten. Kann man nicht mal mehr gescheit knien. Da gehöre ich dazu. Wenn man zu viel joggt und rumrennt und sich nicht dehnt, dann kann man am Ende nicht mal mehr gescheit knien. Deshalb ist es wichtig, dass man sich dehnt, dass man sich bewegt, dass man sich pflegt, damit man beten kann. Und dann im Zentrum das Gebet. Er schlägt vor 30 Minuten täglich, weil ab 30 Minuten wachsen Wurzeln des Gebets in alle Lebensbereiche. Ab 30 Minuten wird das Thema so groß, wird Jesus so wichtig, so präsent in meinem Leben, dass es alle Lebensbereiche durchdringt. Das ist viel, 30 Minuten. Ich kämpfe nur mit den 20 Minuten. Aber es geht voran. Aber erst dann, und das kennt ihr ja auch, erst dann wird aus dem Gebet nicht nur einfach so ein Hauch, so ein kurzer Impuls, so ein kleines TikTok-Video, sondern dann wird es bedeutend. Dann wird es so bedeutend, dass diese Zeit mit Jesus meinen ganzen Alltag durchdringt. Und dann kommen die Beziehung, Menschen, die mir wichtig sind, diese Beziehung zu ihnen pflegen und dann zum Schluss die Arbeit. Bei mir steht meistens die 5 auf der 1. Aber deshalb hilft mir das, kein Gesetz, das muss man auch nicht so machen, aber ich finde es sehr anregend, immer wieder darüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig. Vor allem, wenn unser Herr sagt, eines ist notwendig, eines ist entscheidend. Und das ist, dass wir zu Füßen von Jesus sitzen, dass wir seine Stimme hören, lauschen und bei ihm sind. Und ich sehne mich nach so einem Leben, das in der Mitte des Alltags, des Gebets hat, die Beziehung zu Jesus. Und von dieser Mitte aus alles andere, der Dienst, die Bewegung, die Begegnung, alles andere aus gestaltet und geprägt wird. Ein paar wenige kleine Impulse noch zum Gebet, zum Schluss, die mir wichtig scheinen. Erstens, für die Zeiten mit Jesus gilt, weniger ist mehr. Das können wir von der Maria auch lernen. Weniger ist mehr. Weniger Worte. Weniger reden und mehr hören. Gell? Weniger denken und mehr fühlen. Weniger große Bibelabschnitte lesen, weniger Worte machen, verkauen, bewegen. Weniger ist mehr für die Zeit von Jesus. Dann der zweite Punkt, der scheint mir entscheidend zu sein, Gebetszeiten offline gestalten. Jesus sagt ja in der Bergpredigt, wenn du beten willst, gell, dann geh in dein stilles Kämmerlein, mach die Tür hinter dir zu und schließ ab. Heute heißt es, Handy in Flugzeugmodus machen. Das ist die Tür abschließen, das ist Rückzug. Oder das Handy ganz ausmachen oder weglegen. Gell. Offline beten. Wir können nicht beten, wir können uns nicht mit unserem ganzen Herzen auf Jesus ausrichten und auf seine Stimme hören, wenn nebenher da das Handy liegt, was uns ständig irgendwelche Botschaften und Signale sendet. Ganz einfache Wahrheit, aber gar nicht so leicht umzusetzen, gell? Weil es gibt immer gute Gründe, das Handy anzulassen, habe ich gemerkt. Der dritte Punkt, gell? Und das ist auch ganz wichtig, Gebetszeiten planen und spontanen Impulsen folgen. Früher war das Leben einfacher. Da hatte das Leben einen ganz festen Rhythmus. Das kann man heute noch in der Stadt hören, wenn die Kirchenglocken läuten, wenn man die Feldkreuze sieht. Da war das einfacher. Zur Zeit von Jesus hatten die Juden feste Gebetszeiten, 3-mal am Tag. Und da konnte man in dieser Struktur leben, so wie alle gelebt haben. Und da hatte man ganz automatisch Gebetszeiten. Wir leben heute nicht mehr so strukturiert. Gell? Wir haben nicht mehr so einen ganz festen Rhythmus. Jeder Tag hat irgendwie einen ganz eigenen Klang, ganz eigene Herausforderungen. Und deshalb müssen wir heute Gebetszeiten planen. Davon bin ich überzeugt. Wir planen alles. Vom Zahnarztbesuch bis zum Rendezvous mit der eigenen Frau, wo man essen geht oder sonst irgendwas. Wir planen alles. Warum soll man das Gebet nicht planen? Es spricht gar nichts dagegen, Gebetszeiten zu planen und zu sagen, wann habe ich morgen Zeit? Wann passt es gut rein? Für Jesus. Wann kann ich mir Zeit nehmen für ihn? Für einen Spaziergang, für einen Moment der Stille, wo ich auf ihn höre. Und das Verrückte ist, es ist leichter, einen Termin mit Jesus zu machen, als einen Termin mit unserem Moderationsteam zum Beispiel. Gell? 5 Leute und wir brauchen 3 Wochen, bis wir uns auf irgendeinen Termin einigen können, bis dann jeder mal irgendwann Zeit hat. Bei Jesus ist es ganz einfach. Der hat immer Zeit. Der hat immer Zeit. Immer. Es ist nur mein, ich bin das Limit, nicht er. Er nimmt sich immer Zeit für mich. Was für ein Privileg. Also Termine planen und natürlich auch spontanen Impulsen folgen. Und eins ist auch wichtig, ist der vierte Punkt. Es gibt immer gute Gründe, jetzt nicht zu beten. Also bei jeder Gebetszeit, die ich anfange, fallen mir eigentlich gute Gründe ein, warum es jetzt eigentlich gescheiter wäre, was anderes zu machen. Und warum es sinnvoll wäre, das Handy anzulassen und warum es vielleicht nicht besser wäre, die Gebetszeit zu verschieben. Es gibt immer gute Gründe. Und von der Maria können wir eines lernen. Einfach tun. Einfach tun. Und wenn es in der Küche eskaliert und wenn das Ei runterfällt und wenn die Martha, wenn der Hals so 4 Meter Breite anschwillt, einfach tun. Gell? Einfach tun. Es gibt immer gute Gründe. Die ignorieren wir, die schieben wir weg, nehmen uns Zeit für Jesus. Und dann gilt auch im Gebet, das ist dann der 5. Punkt, dranbleiben, durchhalten und Veränderung kommt auf die Länge. Nicht jede Gebetszeit ist ein emotionales Feuerwerk oder ein spiritueller Durchbruch. Manchmal ist es langweilig, manchmal ist es anstrengend, manchmal schlafe ich ein, manchmal ist es schwierig, manchmal ist es beglückend. Aber auf die Länge entfaltet jede Gebetszeit Kraft. Sie prägt, sie verändert, sie prägt meinen Alltag und sie verändert meinen Charakter. Und dann entsteht das, worüber Thomas letzten Sonntag gepredigt hat, und das spüre ich manchmal auch schon ein wenig, Freude. Freude, wenn es gelingt, Zeiten zu haben mit Jesus, wo nicht meine Sorgen das Thema sind, nicht meine Probleme, sondern wo ich einfach bei Jesus bin, da wächst die Freude. Da wächst die Freude. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Eines ist nötig. Eines ist nötig. Freundschaft mit Gott hat wie 2 Seiten. Es gibt es für Jesus tun, es gibt den Dienst, es gibt die Aktion und dann gibt es gleichzeitig aber auch noch die Kontemplation, das Gebet, das Schweigen. Und Jesus sagt, dieses eine ist nötig. Und wir gehen jetzt in eine Gebetszeit. Das ist das Fantastische. Wir sitzen jetzt zu Füßen von Jesus. Wir dürfen jetzt da sitzen. Und ich lade dich ein, das ganz bewusst zu tun. Lass die Sorgen weg, was es nachher zu essen gibt und ob es Essen reicht und ob es Stau hat oder genug Luftdruck im Reifen oder wer bei dir daheim. Und egal, jetzt sind wir hier. Jetzt ist reservierte Zeit für Jesus. Nochmal 20 Minuten, eine halbe Stunde, wo wir gemeinsam singen und einfach hier sein dürfen. Und ich lade dich ein, das ganz bewusst zu tun. Einfach hier sein, sagen, Jesus, ich bin jetzt da. Unser Gebets- und Segnungsteam steht euch bereit. Die sind hinten beim Buchladen. Wenn du spürst, ich brauche Unterstützung, ich brauche einen Zuspruch, ich brauche ein gutes Wort, dann geh nach hinten. Ansonsten sing mit, sei da und richte dich auf Jesus ein, auf Jesus aus. Gell? Es gibt so viel Zeug, so viele Dinge, in die wir uns auch verlieren. Aber nur eines ist nötig. Nur eines ist nötig. Und diesen Teil hat Maria gewählt. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt auch diesen Teil wählen. Gott segne euch.